der Mensch hat irgendwas, was komisch ist und das könnte auf eine HIV-Infektion hindeuten. Also Klassiker ist zum Beispiel eine Gürtelrose.
Willkommen bei Isanum Podcasts. Mein Name ist Dr. Markus Mau. Abonnieren Sie meinen Podcast über die gängigen Podcast-Apps oder finden Sie mich auf esanum.de.
Menschen mit HIV haben dank der modernen antiretroviralen Therapien heute kaum noch Einschränkungen ihrer Lebenserwartung zu befürchten. Doch um behandelt werden zu können, muss die Infektion ja erst einmal bekannt sein. Und das ist bei einem noch immer viel zu hohen Teil der Betroffenen nicht der Fall. Die sogenannten Late Presenter wissen vielfach mehrere Jahre nichts von ihrer HIV-Infektion oder darüber, dass sie überhaupt ein Infektionsrisiko hatten. Dabei gibt es bestimmte Indikatoren, die in der Praxis auch an eine HIV-Infektion ihrer Patientinnen denken lassen sollten. Ich spreche heute mit Dr. Hartmut Stocker, Infektiologe aus Berlin, denn er hat eine Idee, wie wir auch die Late Presenter früher testen und behandeln können. Herzlich willkommen, Herr Dr. Stocker.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Herr Dr. Stocker, wie viele Late Presenter gibt es schätzungsweise in Deutschland oder auch bei Ihnen in Berlin? Ist das wirklich ein greifbares Problem?
Die absolute Zahl kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil wir nicht so, sagen wir mal, unsere AIDS-Meldebögen werden in Deutschland nicht so super zuverlässig ausgefüllt, sodass das RKI keine hundertprozentig guten Daten hat. Aber wir wissen, dass in Europa zumindest ungefähr 50% der PatientInnen mit HIV-Infektion ihre HIV-Diagnose mit Late Presentation bekommen. Also das ist natürlich auch ein dehnbarer Begriff. Late Presentation bedeutet zum einen Helferzellen, also Immunzellen, CD4-positive Helferzellen von unter 350, normal sind 600 bis 1000, und oder eine AIDS-definierende Erkrankung. Also viele von denen, die sozusagen in diesen 50% drinstecken, haben nur Helferzellen von unter 350, haben aber noch keine AIDS-definierende Erkrankung. In Deutschland ist es so, dass das RKI das so ein bisschen anders angibt im epidemiologischen Bulletin und im Jahresbericht. Also da werden vor allem die Patientinnen mit Helferzellen unter 200 genannt. Das entspricht jetzt nicht klassisch der Late Presenter, der Definition der Late Presentation, also unter 200 Helferzellen plus minus AIDS-assoziierte Erkrankung. Und da kommen wir ungefähr auf über 35%. Aber das weicht sozusagen von den europäischen Zahlen ab aufgrund anderer Methodik.
Late Presenter stellen also nach wie vor eine große Herausforderung in der HIV-Prävention dar. Wie kann es jedoch sein, dass es bei unserer eigentlich guten Testlandschaft noch immer Menschen gibt, die nichts von ihrer Infektion wissen?
Na, wir haben tatsächlich eine sehr gute Testlandschaft und die haben wir ja, sagen wir mal, mit Beginn der Pandemie immer weiter ausdifferenziert und entwickelt. Das war am Anfang ja nicht so, da wollte man gar nicht so gerne testen, wohl auch mit Recht, weil was hatte man für die Menschen denn im Angebot außer Stigma? Und sonst leere Hände, ne? Also wir erinnern uns an einen süddeutschen Minister, der testen und testen und testen wollte, aber der Zweck des Testens war ein reiner Public Health Ansatz. Man wollte also dem Individuum jetzt nicht unbedingt einen großen Gefallen damit tun. Und im Laufe der Zeit hat sich die Therapie ja immer besser entwickelt und dann machte Testen auch Sinn und auch die Hilfsorganisationen haben sozusagen eine Testlandschaft entwickelt, die extrem gut geworden ist bei uns in Deutschland. Wir können also in alle möglichen Organisationen gehen und uns da kostenlos testen lassen, anonym testen lassen, auch mit Beratungsgespräch testen lassen. Wir haben in Berlin einen Checkpoint, wir haben in London die Dean Street Klinik und wir haben in ganz, ganz vielen anderen Städten also Teststellen. Und das Problem ist aber nur, Sie müssen als Patient den Schweinehund überwinden und dahin gehen. Das ist das eine, wenn Sie das Gefühl haben, Sie könnten eine HIV-Infektion haben oder Sie würden gerne mal einen Test machen lassen, dann müssen Sie diesen Schweinehund überwinden. Und jeder, der schon mal einen Test gemacht hat, der weiß, was für ein mulmiges Gefühl das bedeutet, plötzlich dahin zu gehen und zu sagen, ich lasse mir jetzt Blut abnehmen und guck mal, ob ich eine HIV-Infektion habe. Das ist fürchterlich. Das schiebt man gerne noch mal ein paar Tage auf oder macht es gar nicht. Ja, das ist das eine. Und dann gibt es natürlich noch die große Zahl an Leuten, die sich selbst überhaupt nicht at risk sehen. Die sagen, ich würde nie im Traum daran denken, einen HIV-Test zu machen, weil ich war immer treu oder ich hatte nie ein Risiko, ich gehöre überhaupt zu keiner Risikogruppe. Und das ist ein falsches Sicherheitsgefühl, weil zumindest 99% der Menschen, die auf diesem Planeten leben, haben irgendwie in gewisser Weise ein Risiko. Und die sehen das aber oft nicht so, ne? Oder viele sehen es nicht so. Und die kriegst du natürlich nicht mit einem noch so tollen Testangebot, weil der Mensch muss selber die Initiative ergreifen.
Sie sprachen ja eben schon vom sogenannten patienteninitiierten Test. Daneben gibt es aber auch noch den indikatorgetriggerten Test. Warum erreichen wir damit in der Praxis denn keine lückenlose Abdeckung?
Ja, ich würde noch mal eine Schachtel drüber gehen. Also das eine ist der Patient-Initiated Test und das andere ist der Provider-Initiated Test. Also der Dienstleister im Gesundheitswesen oder die Dienstleisterin bietet den Test an. Und in dieser Kiste liegen zwei Arten. Das eine ist sozusagen der Indikator-getriggerte Test. Also der Dienstleister erkennt, der Mensch hat irgendwas, was komisch ist und das könnte auf eine HIV-Infektion hindeuten. Also Klassiker ist zum Beispiel eine Gürtelrose oder zweiter Klassiker ist oraler Sore, also Pilzbefall im Mund. Dritter Klassiker ist seborrheische Dermatitis. Aber da gibt es noch viele, viele andere sogenannte Indikatoren, zum Beispiel auch Laborwertveränderungen, Thrombozytopenie unerklärt, Lymphopenie oder Leukozytopenie unerklärt. All diese Dinge können auf eine HIV-Infektion hinweisen. Jetzt, das Problem ist, erstens mal müssen die ganzen HIV-Indikatoren bekannt sein. Und ich habe das mal jetzt für Berlin nachgeguckt. Wir haben 23.000 Ärzte, die bei der Kammer registriert sind und wir haben 25 HIV-Schwerpunktpraxen und drei Kliniken. Also wir sehen, das Verhältnis zwischen denen, die es wissen sollen und die anderen, die es auch wissen müssten, ist riesengroß. Und das bedeutet, man müsste, also jede HIV-Einrichtung müsste ungefähr 800 Ärztinnen schulen, um diese Indikatoren auch wirklich bekannt zu machen. Und da muss man sich auch selber mal ein bisschen eingestehen, zahlenmäßig ist dieses Problem nicht so relevant wie andere Dinge, die gerade relevant sind und eine Rolle spielen. Ja, und wenn man sich den Rest der Medizin anguckt im Vergleich zum Problem der HIV-Infektion und AIDS, dann ist es im Jahr 2021 glücklicherweise nicht mehr das Riesenthema. Sodass also erstens mal der Schulungsumfang riesig ist und zweitens besteht das Interesse überhaupt, sich auf diesem Gebiet zu schulen. Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist, die Daten zeigen ganz klar, dass die Ärztinnen, die geschult sind, trotzdem nur ganz selten einen Test anbieten. Und das liegt aus meiner Sicht oder auch kann man auch ganz gut nachweisen, an der extrem hohen Scheu der Ärztinnen, das Thema Sexualität, Geschlechtskrankheiten, HIV, Schwulsein und so weiter, Drogengebrauch überhaupt zu thematisieren. Und da sind wir auch nicht besser als der Rest der Bevölkerung. Wir haben da ein natürliches Schamgefühl und es schützt uns davor, dieses Thema anzusprechen. Und wir finden immer einen guten Grund, den Test nicht anzubieten.
Sie sprachen ja eben bereits von den Weiterbildungsangeboten für Ärztinnen, doch der Weisheit letzter Schluss sind die wahrscheinlich nicht. Wie aber oder inwieweit können denn Weiterbildungsangebote für Ärztinnen, zum Beispiel im Bereich der Indikatorkrankheiten, helfen, Late Presenter zukünftig schneller zu finden?
Sie haben absolut recht. Ich glaube, wir dürfen da nicht nachlassen. Das wollte ich auch nicht sagen. Und wir müssen, glaube ich, wir als HIV-Community müssen noch mal ein bisschen mehr aus unserer eigenen Blase raus und aktiver sein auf internistischen Kongressen oder auch auf geburtshilflichen Kongressen, gynäkologischen Veranstaltungen und so weiter. Und das machen wir auch zum Teil. Aber wie gesagt, der Schulungsbedarf ist natürlich riesig. Und ja, also die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Ich glaube, wir dürfen einfach nicht nachlassen und müssen da ein bisschen mehr Energie noch reinschustern. Ja. Und vor allem, Sie müssen ja schauen, zum Beispiel, wer arbeitet in den Notaufnahmen? Das sind ja nicht in der Regel die allererfahrensten Ärztinnen. Ja? Das sind Leute, die so in einem mittleren Ausbildungsabschnitt sind und die kommen da rein, fangen erstmal an, so ein bisschen Schwimmbewegungen zu machen, sind dann da ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder ein Jahr und dann wechseln die wieder. Das heißt, sie müssen ständig neue Leute weiterbilden. Das ist auch richtig, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Themen auch an der Uni verankert. damit es ganz klar ist von vornherein, das ist eine wichtige Sache. Aber so hat natürlich jedes Fach seinen eigenen Spleen. Und der Infektiologe sagt, ja, er müsste eine HIV-Infektion erkennen können. Und der, was weiß ich, der Chirurg sagt, er müsste erkennen, wenn eine Darmischemie da ist. Also jeder hat da so sein Spezialgebiet und seine Vorliebe. Und da sind wir halt nur ein Stimmchen in einem riesen Chor. Und da müssen wir vielleicht ein bisschen lauter singen als die anderen.
Nun haben Sie ja an einem Vorschlag mitgearbeitet, an einem neuen Projekt, das genau dieses Testproblem ändern könnte. Herr Dr. Stocker, Sie sind Mitinitiator einer neuen Art zu testen, vornehmlich jetzt in Berlin. Was genau ist denn das Neue an Ihrem Vorgehen beim HIV-Test?
Also erstens mal danke ich Ihnen, dass Sie mich mit diesen Federn schmücken. Ja, das haben auch schon andere vor uns ausprobiert, aber es ist noch in Deutschland lange nicht gedacht worden, dieses Konzept. Es geht um ein Routinetestangebot oder ein universelles Testangebot an Orten mit einer vermuteten hohen Prävalenz von undiagnostizierten HIV-Infektionen. Die Idee ist einfach die, dass HIV-infizierte Menschen im Vorfeld, bevor sie eine AIDS-definierende Erkrankung bekommen, immer wieder mal das Gesundheitswesen konsultieren oder Einrichtungen des Gesundheitswesens konsultieren. Und bei diesen Gelegenheiten entweder einen Indikator aufweisen oder aber auch keinen Indikator aufweisen. Und damit ist da sozusagen schon ein Filter vorgeschaltet in Einrichtungen des Gesundheitswesens, insbesondere der Akutversorgung, also Notaufnahmen oder auch KV-Praxen zum Beispiel, könnte man sich vorstellen, wo Menschen kommen, deren Prätestwahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass eine HIV-Infektion vorliegt, höher ist. Und die Idee ist, dass man einfach Menschen, die in Ballungszentren eine Klinik aufsuchen mit Problem XY, automatisch fragt, ob man ihnen ein Testangebot machen darf. Und zwar nicht nur gleich, man kann natürlich sich da jetzt viel überlegen, aber man könnte sich überlegen für die 3 Viruserkrankungen, die man gut behandeln kann und die unbehandelt katastrophale Folgen haben können. Deswegen haben wir gesagt, wir bieten jetzt mal allen Patientinnen, die zu uns in die Notaufnahme kommen, die über 18 und unter 68 sind, einen HIV, HBV und HCV-Test an, unabhängig vom Vorstellungsgrund. Und der Witz dabei ist, dass wenn Sie das machen, dass Sie sagen, jeder kriegt es, haben Sie das Problem nicht, dass dahinter so dieses Geschmäckle der Diskriminierung oder Stigmatisierung, du könntest doch eine HIV-Infektion haben, ich sehe es dir doch an, steckt, sondern jeder bekommt dieses Angebot und darf es annehmen oder auch ablehnen. Und das, glaube ich, lässt also ganz, ganz viele Hemmschwellen schon mal fallen und lässt also viele Menschen auch diese Barriere überspringen. Und der zweite Trick ist der, dass wir das eben nicht den Ärztinnen überlassen, dieses Testangebot zu machen, sondern wir versuchen das wirklich in den Routineablauf der Notaufnahme so einzubetten, dass es möglichst wenig Arbeit macht, das ist das eine, und dass es so wenig wie möglich Aufwand hat und dass das ganze Projekt vor allem von den Pflegenden getragen wird, weil Pflegende nach wissenschaftlicher Literatur in diesem Bezug viel, viel unkomplizierter sind und viel besser über Sex reden können, das sowieso, und auch über HIV reden. Ich glaube, das sind die ungehemmteren Menschen mit den Patienten, dieses Thema zu besprechen. Und es zeigen viele Studien, zum Beispiel eine aktuelle aus Portugal, aus Cascais, wo man es den Ärzten weggenommen hat und die hatten eine Dropout-Rate von 6% oder so. Also von all den Leuten, die da in die Notaufnahme gekommen sind und eine Blutentnahme hatten, haben nur 6% gesagt, das will ich nicht. Und das ist sicherlich den Nurses zu verdanken. Und in London gab es auch so eine Arbeit, da hat man immer das den Ärzten übergeholfen und es gab keine Tests und es wurde nicht getestet, egal was sie gemacht haben, Motivation, Training, den Tester des Monats ausgelobt und so weiter. Es ist nichts passiert und dann ist ihnen irgendwann die Hutschnur geplatzt und haben sie gesagt, jetzt geben wir das den Nurses und dann stieg die Quote von 12% auf 40%, ja, mit einem Schlag. Und das zeigt einfach, dass wir als Ärztinnen da gar nicht so geeignet sind für. Und das ist ja auch logisch. Der Orthopäde, der ja auch dann in diesem Dings mit involviert wäre, in diesem Projekt, der hatte überhaupt keinen Sinn dafür, jetzt mit dem Patienten eine HIV-Infektion zu thematisieren. Aber wenn Sie ein fixes Team an Nurses haben, dann kann das klappen.
Oh, wir haben jetzt eine ganze Reihe Testmöglichkeiten vorgestellt, die schon existieren oder in der Entwicklung sind. Wie könnte denn demnach das Routine-Testangebot für HIV der Zukunft idealerweise aussehen?
Das werden wir anschließend rausgefunden. Also wir sind im Moment noch in der Phase des Schleifens. Also dieser Ablauf, das ist ja, man kann ja auf viele Weise die Rettungsstelle erreichen und da muss man so ein bisschen schauen, wie machen wir es denn jetzt am allerbesten und müssen wir da nochmal adjustieren und machen und tun. Ich glaube, das ist jetzt ein Work in Progress, um diese beste Strategie rauszufinden. Und es ist natürlich auch die Frage, die es gilt zu beantworten, lohnt es sich überhaupt? Wenn man jetzt mehr als 1000 Menschen testen muss, um eine HIV-Infektion zu entdecken, dann ist es nicht kosteneffizient. Dann muss man einfach doch wieder zurück zum indikatorgetriggerten Testen, was man sowieso ohnehin nicht aufgeben sollte. Aber dann muss man, glaube ich, da mehr Energie reinlegen. Also es ist jetzt mal ein Test, ob wir es sozusagen am Ort der höchsten Prävalenz der Republik hinkriegen, mit einem Routine-Testangebot genügend Leute zu finden. Und wenn wir, sagen wir mal, zwei, drei Monate getestet haben, dann kann ich Ihnen erzählen, ob es klappt. Also wenn man HBV, HCV und HIV wirklich die billigsten Tests mit der Unterstützung des Labors anbietet, dann kommt man auf eine Summe von über 10 Euro pro Patient in, ne? Und Rettungsstellen besucht. Es ist natürlich keine Klinik bereit, diese Kosten zu schultern. Und man muss ehrlich sagen, die Partnerinnen aus der Pharmaindustrie ermöglichen das Ganze auch. Das ist MSD und Viv und Gilead, die also für diese erste Runde einen Haufen Geld springen haben lassen, um das zu ermöglichen, sonst wäre das überhaupt nicht denkbar. Und der Plan ist natürlich, dass wenn das gut funktioniert im Josef-Krankenhaus, dass wir dann auch noch andere Kliniken uns angucken, die vielleicht noch zentraler liegen oder noch günstiger liegen, zum Beispiel in der Kurfürstenstraße oder in der Nähe der Kurfürstenstraße oder am Zoo oder irgendwo in Mitte. Und dann müssen wir uns tatsächlich überlegen, wie wir das finanziert bekommen. Also wir hatten schon Gespräche mit den Kassen, mit den Kostenträgerinnen. Da gibt es sehr, sehr viel Vorbehalt und Skepsis. Man sieht da jetzt überhaupt keinen Handlungsbedarf, sodass wir da also noch politische Arbeit machen müssen und vor allem für eine Finanzierung sorgen müssen. Wenn Sie das einmal in Berlin sozusagen ein ganzes Jahr lang machen würden, dann hätten Sie, glaube ich, einen großen Teil der HIV-infizierten Menschen, die nichts von ihrer HIV-Infektion wissen, diagnostiziert und in Care gebracht, das heißt unter antiretrovirale Therapie, und das würde einen deutlichen Unterschied machen. Aber das ist wirklich ein Kraftakt, den man jetzt dann unternehmen müsste gemeinsam. Das muss bezahlt werden.
Vielen Dank, Herr Dr. Stocker, für das Interview und den Überblick zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen HIV-Testprinzipien und natürlich für Ihren Praxiseinblick in die Entwicklung neuer Testverfahren und eine mögliche Zukunft bei den HIV-Tests in Deutschland. Vielen Dank.
Bitteschön.
Damit sind wir nun auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Late Presenter werden uns im HIV-Kontext wohl noch etwas länger beschäftigen. Allerdings wird sich deren Zahl zukünftig durch weitere niedrigschwellige Testangebote verringern lassen. Wichtig dafür ist aber auch, das medizinische und hier insbesondere das nichtärztliche Personal entsprechend weiterzubilden.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind bei eSanum Podcasts. Bleiben Sie gesund und alles Gute, Ihr Dr. Markus Mau.